Hast sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Der Kopfkinocast. Rollenspiel für die Ohren.
Hallo und herzlich willkommen beim Kopfkinocast. Ich bin Fabian Mauruschat und heute zu Besuch in unserem virtuellen Studio ist heute Christi. Unter dem Namen Witchcard mit K, das können wir vielleicht gleich auch nochmal ruhig buchstabieren, ist sie bei Instagram unterwegs und zeigt Charakterart zu ihren D&D-Charakteren oder beziehungsweise Commissions von Charakteren. Genau, ja, herzlich willkommen, Christi.
Hi, vielen Dank nochmal für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Genau, wir haben uns ja auf der Convention in Hannover, deren Namen mir jetzt die Comic- und Manga-Convention in Hannover, genau, der Name fällt mir doch ein, hurra. Genau, da haben wir, habe ich ja deinen Stand gesehen und da haben wir kurz ein bisschen drüber geredet. Und du machst vor allem Character Art, wenn man das so nennen kann, Original Characters, OCs, und gehst da stark in Richtung D&D, Dungeons & Dragons Charaktere. Wie kamst du da drauf?
Ich spiele mittlerweile seit 2019 mit ein paar Freunden Dungeons & Dragons wöchentlich. Und auch wenn wir hauptsächlich noch in einer Campaign spielen, haben wir mittlerweile schon um die 20 Charaktere jeweils erstellt. Und diese brauchten irgendwann eine Visualisierung, weil die Bilder, die man dann im Internet gefunden haben, nicht ganz gepasst haben. Und dann haben eine Freundin und ich angefangen, diese Charaktere zu zeichnen. Und irgendwann hat es so sehr Spaß gemacht, dass ich das mittlerweile so ein bisschen nebenberuflich mache.
Okay. Das Charakter erstellen ist ja irgendwie auch immer so ein, also mir geht es dann immer so, ich schaue mir dann die neuen Klassen, die neuen Subclasses oder irgendwie die Herkunft oder die Völker von den Charakteren an und habe dann gleich eine Idee, wie man das kombinieren kann. Dann macht ihr quasi auch Charaktere so zum Spaß?
Ja, genau. Also ich muss gestehen, ich liebe die Lore in vielen, vielen Werken. Und als ich angefangen habe, mich in die Dungeons & Dragons Lore reinzulesen, war ich wirklich komplett verliebt in Hags, in Dragons, eigentlich in so gut wie alles. Und meistens ist es so, dass ich mir eine Rasse durchlese, zum Beispiel Minotauren, hatte ich mir letztens angeguckt. Und dann dazu eine Geschichte baue, einen Charakter baue und dann den zeichne.
Ja, das bietet sich ja einfach auch irgendwie immer an. Vor allem im Laufe der Jahre hat sich bei D&D ja so viel geändert. So Minotauren waren gerade irgendwie am Anfang ja einfach nur so Monster. Dann gab es ja irgendwie mit Kryn so eine eigene Kampagnenwelt, wo die irgendwie nochmal eine eigene Nation bildeten. Mhm. Und mittlerweile sind die halt so meistens Monster, aber man kann sie halt auch spielen.
Genau. Und ich hatte irgendwann mal, ich weiß gar nicht mal, ob das sogar offiziell ist, aber ich habe irgendwann ein sehr faszinierendes Video darüber gesehen, dass die meisten Minotauren Kultisten sind von einem bestimmten Dämon und sie sozusagen als Geschenk ihre Minotaurenform bekommen haben. Und darauf basiert zum Beispiel der eine Charakter von mir.
Ah ja, genau, stimmt. Das ist genau, ist auch eine der möglichen, eines der vielen Lores von D&D. Also spielt ihr wahrscheinlich vor allem oder spielt ihr nur D&D oder auch andere Rollenspiele?
Wir wollten demnächst mit Pathfinder anfangen. Wir haben uns da jetzt ein wenig reingelesen gehabt, aber das kommt noch. Ansonsten haben wir aber auch von Rocket Beans zum Beispiel schon mal Morton Manor durchgespielt gehabt. Oder zumindest etwas, was an denen inspiriert war.
Naja, ist auch nochmal ein bisschen was anderes. Genau, also kam bei dir erst sozusagen das Spielen und dann das Illustrieren oder hast du vorher auch schon gezeichnet?
Ich habe natürlich als Kind so ein bisschen gezeichnet, wie man es macht. Aber dann irgendwann mit 12 oder 13 habe ich Pokémon-Fanarts von YouTubern gemacht, die dann irgendwie ihre Teams gezeigt haben. Und das hat meinem Bruder so doll gefallen, dass er mir ein Grafiktablet geschenkt hat. Und dann hat das Ganze angefangen.
Ah, okay, du bist sozusagen über die Pokémons da reingekommen. Genau, genau, wir hatten gerade eben auch kurz uns drüber unterhalten, dass du auch im Studium gerade bist. Und mit Medieninformatik gehst du ja auch in so eine Richtung eigentlich.
Genau, ich mache auch viele Animationen in meinem Studium und war dort auch für 2 Jahre Tutorin. Und hoffe, dass ich dann irgendwann, wenn ich mit meinem Studium fertig bin, auch in Animation oder Illustration gehen kann beruflich. Informatik ist zwar auch sehr interessant, aber mein Herz schlägt dann doch eher fürs Zeichnen.
Ja, okay, das ist dann einfach die Priorität oder die Liebe zu einer bestimmten Ausdrucksform, wenn man das so nennen kann.
Genau. Und auch da D&D ja immer beliebter wird und immer mehr Mainstream, wird es ja mit Serien wie Vox Machina oder sowas auch immer mehr, kann man das sagen, Leute geben, die sich dafür interessieren und die dann mehr lernen wollen. Und ich hoffe, dass ich dann auch reinkomme.
Ja, ja, da würde ich schon mal sagen, drücke ich auf jeden Fall die Daumen.
Danke.
Genau, was wollen denn die Charaktere, die Charaktere, die Leute denn meistens für Zeichnungen? Ist es wirklich so der Standard, ich möchte jetzt gerne meinen D&D-Charakter illustriert haben?
Meistens ist es sogar, dass sie ein Design für ihn wollen. Also oft kommen Leute einfach nur an und sagen, ich habe, was hatte ich letztens? Ich habe einen Bloodhunter Mädchen, die an ein Schwert gebunden ist und ihr Schwert nicht loslassen kann. Das ist meine Geschichte. Sie soll viele Narben haben. Kannst du mir ein Design dafür machen? Und dann ist es halt weniger, dass ich eine Full-on-Illustration mache, sondern einfach ein bisschen, so sieht sie von vorne aus, so von hinten. Das sind Posen, die sie oft haben würde. Und dann einfach den Leuten helfe, ihren Charakter zu visualisieren.
Das sind also wirklich Designstudien oder so Skizzen, wie der Charakter an für sich gestaltet ist, wie man so eine Vorstufe in Animation oder Illustration hat?
Ja, genau. Also wenn ihnen dann das Design dann gefällt, habe ich es auch manchmal, dass sie dann ein richtiges Bild von in Action haben wollen oder wie die Charaktere zum Beispiel miteinander frühstücken und da der Charakter mit anderen interagiert. Aber meistens hat er wirklich einfach nur das Designkonzept.
Du bist jetzt ja auch noch nicht so lange dabei, das zu machen, seit August 2023.
Genau.
Ja, hattest du gesagt, ne?
Ja, genau.
Mal was etwas anderes ist dann die KI-Revolution, sage ich mal, der letzten Zeit. Ist das dann für dich, wie siehst du das? Ist das dann schon irgendwie eine Form von Konkurrenz, wo du gerade erst anfängst oder siehst du das anders?
Ich habe darüber letztens einen Rat gehalten, das ist ganz witzig. Es ist, ich würde es schon als Konkurrenz sehen, auf jeden Fall, aber die meisten Leute, die ich kenne, die das dann kaufen würden, sind sehr oft unzufrieden mit dem Ergebnis, was KI einbringt, einfach weil es nicht formbar genug ist für sie. Ich würde sagen, KI ist theoretisch ein Mittel, das wir Künstler nutzen können, um unsere Kreativität auszubauen. Im Sinne von, wir können, ich habe mit KI schon einige Posen gesehen gehabt, die anatomisch relativ korrekt sind, von denen man sonst keine References gefunden hat. Ich persönlich mag es nicht, diese zu benutzen, weil sie dann doch einfach irgendwie falsch und sehr uncanny sind. Aber ich glaube, dass wenn sich KI bald steigert, kann es einfach eine Stütze für Künstler sein. Zumindest auf der Referenz-Ebene.
Naja, wenn dann halt diese, man hat ja, sprichwörtlich sind ja schon fast diese Finger, die zu viel oder zu wenig sind oder irgendwie, wo die, dass Zähne irgendwie zu wenig sind oder zu viel, viel mehr. Das ist halt genau, das ist ja diese, wirklich dieses typisch Uncanny Valley, diese Figuren, die nicht menschlich genug aussehen, um wirklich wie Menschen zu wirken, die aber gleichzeitig auch noch zu menschenähnlich sind, um was anderes zu sein. So, ganz
ja,
ungefähr.
Genau.
Das ist ja so ein psychologisches Phänomen.
Genau. Ich finde, die KI hat im Moment einfach nur gruselig, muss ich gestehen. Aber ich glaube
nicht. Menschen hinter KIs behaupten ja, dass die jetzt rasant lernen. Und da werden wir wahrscheinlich schon ein paar Wochen mal sehen, ob sich da schon was getan hat oder so.
Ja.
Genau. Aber du gehst im Grunde dann auch oft auf Conventions und hast dann einen Stand und auch da kommen dann Leute zu dir und sagen, was machst du da?
Meistens verkaufe ich Sticker von Fanarts. Auf Conventions kommt Original Content oft nicht so gut an. Ist meine kleine Erfahrung, die ich jetzt in dem halben Jahr gesammelt habe. Dann kaufen sie halt zum Beispiel Baldur's Gate Merchandise oder sowas. Ist Fanart. Das verkauft sich bei mir am meisten. Oder auch ein bisschen D&D-Klassensticker haben sich auch sehr gut verkauft bis jetzt. Und oft fragen die mich dann auch, ob ich ihren Charakter zeichnen kann. Und dann freue ich mich natürlich immer sehr doll.
Ja, klar, das auf jeden Fall. Wahrscheinlich, wenn man dann so ein bisschen ins Gespräch kommt.
Genau.
Also, und dann,
ich wollte nur sagen, man redet ja auf Conventions sehr, sehr viel mit seinen Kunden und allgemein mit den anderen Besuchern und anderen Künstlern. Deshalb ist es eigentlich immer ganz schön. Ich kriege auch die meisten Aufträge von anderen Künstlern, muss ich sogar gestehen.
Ah, okay. Das ist dann so ein bisschen das Netz, das Convention-Network sozusagen.
Ja, genau.
Und Baldur's Gate 3 ist ja auch ja, seit einiger Zeit für einen ja, für einen D&D-Titel ziemlich durch die Decke gegangen. Ist ja eigentlich, dass das halbe Internet ist ja voll von Memes oder von Memes aus Baldur's Gate 3, wenn man in den richtigen Ecken sich umguckt. Das hat wahrscheinlich dann auch noch, also das hat auch noch mal so einen Boost gegeben für D&D, denkst du?
Würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich habe davor nicht wirklich Content für D&D hergestellt gehabt. Aber als ich angefangen habe, das Spiel zu spielen und auch mit anderen Leuten darüber geredet habe, habe ich halt gemerkt, dass Leute Content dafür wollen. Dementsprechend würde ich auch sagen, weil das Geld hat mich ein bisschen hochgepusht. Ich muss gestehen, ich habe es, als ich es angefangen habe, nicht als D&D-Spiel gesehen, sondern einfach nur als das coole Spiel mit dem süßen Vampiren, so wurde es mir damals verkauft, muss ich gestehen.
Okay.
Witzigerweise ist er nicht mal mein Lieblingscharakter geworden. Aber ja, rückblickend sieht man auf jeden Fall, wie krass D&D das Spiel gepusht hat. Ja, sorry.
Genau, ja, genau. Der Vampir ist ja Astarion, den
Genau.
kennen ja wahrscheinlich sogar relativ viele von den Zuhörenden mittlerweile, weil ja, ist ja doch auch so ein sehr populäres Ding. Also ich glaube, der Reiz von D&D von Baldur's Gate 3 für Leute, die halt D&D kennen und spielen, ist halt, dass man sich ja eigentlich sofort, also man kennt sich in der Welt wieder, wenn man mal in den Forgotten Realms gespielt hat oder wobei die sind ja sowieso eine sehr generische Fantasy-Welt. Und man erkennt gleichzeitig auch sehr, sehr viele Regelelemente wieder.
Ja.
Die Würfel hat man, die Proben. Genau, das ist, glaube ich, wirklich ein sehr starker Effekt. Genau, und was vielleicht auch noch interessant ist, ob Leute, also ein bisschen stellt sich bei mir sowieso die Frage, was mit Leuten ist, die D&D nicht kennen, die dann halt Baldur's Gate spielen. Wie es denen vorkommt, ob diese Regelmechaniken ähnlich durchblicken oder halt einfach sozusagen mitgehen, sozusagen.
Ich muss gestehen, mein gesamter Freundeskreis spielt D&D. Deshalb habe ich jetzt noch mit niemandem über das Spiel geredet, der das Spiel nicht gespielt hat. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass. Entschuldigung, kannst du deine Frage nochmal wiederholen? Ich habe den Faden verloren.
Nicht schlimm. Also im Grunde, wie es ist, wenn Leute D&D nicht kennen, aber trotzdem Baldur's Gate 3 spielen, ob man da normal, also ob man da reinkommt in dieses Simulieren von einem Spiel, das man vielleicht gar nicht kennt. Letztendlich ist das ja vielleicht auch Teil von Baldur's Gate 3.
Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, es ist allgemein relativ schwer, in D&D reinzukommen, besonders wenn man halt. Also, es ist leicht reinzukommen, aber in das Rollenspielaspekt ist es relativ schwer reinzukommen, vor allem wenn man ein wenig schüchterner ist. Und ich glaube einfach, wenn man Baldur's Gate vorher gespielt hat und gelernt hat, wie witzig die ganzen Charaktere drauf sind und auch wie unernst sie sich in sehr vielen Situationen nehmen, ist es dann leichter, am eigenen Tisch, im Sofa dann auch andere Charaktere oder zu mimiken und einfach sozusagen zu schauspielern.
Ja, ich glaube, das ist auch eigentlich so der große, ja, eine der vielen reizvollen Aspekte von Rollenspielen, dass man dass man eine Rolle ausprobieren kann und so. Und ihr seid quasi mit deiner ganzen Gruppe mehr oder weniger ja, Rollenspiel-Neulinge.
Naja, wir spielen D&D ja jetzt nun seit 5 Jahren.
Ach so, okay, seit
Also.
5 Jahren, ja, okay. Ihr wart Neulinge.
Wir waren auf jeden Fall Neulinge. Wir haben die Idee, irgendwann mal ein Tabletop-RPG zu spielen, haben wir damals im Zug bekommen gehabt, als wir irgendwo hingefahren sind, auf einer langen Zugfahrt. Ich glaube, es war zum Heidepark sogar. Und dann hat sich einer ins Regelwerk reingelesen. Ich habe mich in die Lore von damals Mindflayern reingelesen, weil uns die am meisten interessiert haben.
Ah ja,
Und jemand anders.
da seid ihr schon gleich nah dran gewesen an Baldur's Gate 3.
Das stimmt. Eine andere die Charakterstellung und dann eine Woche später haben wir es halt gespielt. Es lief sehr chaotisch ab, wir haben sehr viele Fehler gemacht, rückblickend, aber es hat uns genug gereizt, dass wir uns halt immer mehr damit befasst haben.
Ja, kann ich mir vorstellen, wenn man sich das selber quasi alles aneignen muss, ist D&D halt auch nicht so komplett einstiegsfreundlich, wie es ja doch ein paar Rollenspiele gibt, die das Ganze etwas einfacher machen.
Das stimmt.
Aber ihr seid dann sozusagen am Ball geblieben, am Würfel geblieben.
Genau, weil wir damals noch alle arme Abiturienten waren, hatten wir uns alles übers Internet geholt und dann damals auch noch Homebrew-Welten erstellt. Wir haben die erste Campaign, die wir am Buch gespielt haben, war Curse of Strahd. Und die haben wir 2022, 2023 angefangen. Also die ersten 3 Jahre war alles Homebrew, alles selbst ausgedachte Geschichten und selbst gebalancierte Gegner.
Ah ja, ja, das kennt man ein bisschen auch in meiner Generation. Wir hatten ja nichts, als wir noch AD&D zweite Edition gespielt haben. Da gab es, glaube ich, auf Deutsch auch irgendwie kaum eine Kampagnenwelt. Also ich glaube, es gab irgendwie Ravenloft vielleicht und irgendwann Dark Sun und so. Aber am Anfang hatten wir, glaube ich, gar nichts. Und dann hat man auch irgendwie alles komplett selber entworfen, die ganzen Abenteuer. Ja, genau. Insofern ist das eigentlich ähnlich. Genau. Und wie seid ihr dann direkt auf D&D gekommen? Habt ihr halt geguckt, so was für Pen-Paper-Rollenspiele gibt es? Und das ist halt das Bekannteste, das Größte?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, irgendwer kannte einfach den Begriff Dungeons and Dragons und dann haben wir das direkt gegoogelt gehabt. Es ist ja auch eins der bekannteren.
Ja, klar, genau. Und dann habt ihr quasi, also vor Curse of Strahd habt ihr dann auch noch mehrere oder eine eigene Kampagne oder mehrere schon gespielt?
Wir hatten 2 gespielt gehabt. Die eine wurde von einem meiner Freunde geleitet. Das war dann eine, die sich hauptsächlich auf Mindflayer fokussiert hat. Und mit einem kleinen Einfluss von Dämonen. Und mittlerweile habe ich eine am Laufen, die jetzt auch schon seit ein paar Jahren läuft, in der meine Spieler die 7 Todessünden besiegen müssen und dabei sehr viel kleine Shenanigans machen und ein bisschen rumspielen.
Okay, ja, inspiriert vom gleichnamigen Anime oder auch sehr eigen?
Inspiriert von Fullmetal Alchemist damals noch.
Ah ja.
Ich muss gestehen, Anime Seven Deadly Sins habe ich nicht geguckt gehabt. Aber ansonsten auch noch so ein bisschen Dantes Inferno und sehr viel Selbstausgedachtes mit reingemischt.
Ja gut, das sind ja irgendwie, die Inspiration muss man einfach überall sammeln, wo sie einem begegnen und dann einbauen. Genau. Ansonsten, was ist so, dass du mit der Zeit dann auch eine bevorzugte Charakterklasse oder eine Charakterzusammenstellung gefunden?
Ich bin jemand, der am liebsten Druiden oder Zauberer spielt. Ich dippe auch sehr oft gerne in den Kleriker rein, aber meistens bin ich die Zauberin.
Ja, okay, da bist du sozusagen festgelegt. Ist das denn auch
Weil ich häufiger DM bin.
Ja, okay, das passiert dann oft, dass man irgendwie, wenn man einmal Dungeon Master ist, dann passiert es immer wieder, dass man es machen muss. Aber man macht es ja auch gerne.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, mein Hauptteil an D&D ist es mir eigentlich, sich Charaktere auszudenken. Und als Dungeon Master kann ich mir mehr ausdenken als Spieler.
Das stimmt, auf jeden Fall. Wie ist es mit dem Illustrieren? Gibt es da auch irgendwie eine Klasse oder bestimmte Völker, die du bevorzugen würdest?
Auf jeden Fall. Ich habe einen Harpien-Charakter, der ein Sorcerer ist. Und es ist zwar keine offizielle Klasse, keine offizielle Rasse, aber ich liebe es, ihn zu zeichnen. Ich habe sehr viele Doodles von ihm. Mein iPad ist voll davon. Auch wenn ich nicht so viele gepostet habe. Oder ansonsten mag ich es auch sehr gerne, Magierinnen zu malen, die halt einfach ein bisschen, ich würde fast sagen, dominante weibliche Charaktere, aber welche, die durch ihren Intellekt scheinen und nicht durch ihre Stärke.
Ja gut, das ist ja, das passt dann ja sehr gut zur Magierklasse.
Genau.
Ist dann eure Gruppe auch geschlechtermäßig paritätisch? Also seid ihr gleich viel Frauen und Männer oder anders?
Ich habe 2 Gruppen. In der Gruppe, mit der ich jetzt schon seit Jahren spiele, sind wir eigentlich ziemlich halb-halb. In der Gruppe, mit der ich jetzt Curse of Strahd angefangen habe zu spielen, sind wir insgesamt 4 Leute und wir sind alle weiblich.
Und beim Curse of Strahd, da bist du auch wieder Spielleiterin?
Ja, genau.
Da bin ich auch vielleicht ganz ein bisschen neugierig. Ich hatte es selber gespielt als Spieler und unser Spielleiter hat relativ viel modifiziert.
Ich auch.
Handhabst du das auch?
Ja.
Genau, wir können ja ruhig ein bisschen spoilern, kannst ja ruhig was erzählen. Wer das nicht hören möchte, kann dann einfach ein paar Minuten vorspulen. Was sind denn so deine größten Änderungen?
Ich bin da sehr auf Reddit unterwegs gewesen, um mir einfach da Inspiration zu holen, denn das Buch ist super und ich glaube, auch ohne Modifikation funktioniert es gut, aber man kann es halt einfach besser machen.
Ja.
Zum Beispiel, ich glaube, der Junge hieß Miroslav. Ich muss gestehen, wir haben die Namen teilweise geändert bei uns. Auf jeden Fall der Junge, der in Valaki in der Kirche arbeitet.
Ja, ich glaube, das ist sowas wie der Messdiener oder sowas in
Genau.
dem Ort.
Der ist bei mir in den Jungen verliebt, der im Gefängnis sitzt. Und die beiden zusammen arbeiten im Waisenhaus. Ich habe das so das.
Naja, ja gut, queere Anteile gibt es ja eher selten bei D&D, weil es halt doch ein bisschen, naja, ich glaube, da fremdelt Wizards of the Coast vielleicht mittlerweile nicht mehr ganz so, aber als Curse of Strahd rausgekommen ist, da war das noch irgendwie alles ein bisschen
Es geht, weil es wird
nicht so
eigentlich
offen.
ziemlich doll darauf angespielt, dass Strahd, also so wie ich es gelesen habe, wird darauf angespielt, dass Strahd jeden Charakter verführen würde, egal welches Geschlecht er hat. Aber ja.
Ah, okay, das hatte ich jetzt so selber nicht. Am Spieltisch war das bei uns nicht so, aber vielleicht war das so
Okay.
einfach nicht so das Interesse des Spielleiters oder der Stil, sag ich jetzt mal.
Ja, ist halt auch die Sache, wie doll da der Fokus ist. Wir haben halt einen Charakter, der sich als Lebensziel gesetzt hat, dass er die wahre Liebe findet. Deshalb baue ich ein paar Stellen ein wenig Romance ein. Auch weil es einfach ein Genre ist, was ich ganz gerne mit meinen Spielern mache. Wir halten es natürlich immer in Grenzen und ich bin auch kein Fan von diesen gruseligen Kampagnen, wo es halt ein bisschen mehr in die Richtung gibt. Zum Beispiel in Curse of Strahd wird hier auch angespielt, dass ein paar schlimmere Dinge passieren sollten in die Richtung, aber sowas habe ich ja bei mir einfach rausgestrichen.
Ja, meistens bringt es auch wenig ja, Spielspaß, wenn zum Beispiel sexuelle Gewalt
Genau.
thematisiert wird oder so. Das ist ja dann doch irgendwie eher so ein Thema, was man entweder nicht haben möchte oder Leute, die ja, Erfahrungen damit haben, die möchten es ja noch weniger
Eben.
irgendwie am Spieltisch ja, mitbekommen oder miterleben.
Und für mich ist eine perfekte Session halt, wenn meine Spieler am Anfang besorgt sind, mittendrin sehr viel lachen und am Ende mit einem Rätsel aus der Session herausgehen oder mit einer Neugier. Und
Okay,
dementsprechend mache
das.
ich das auch ein bisschen mehr lighthearted. Ja.
Naja, gut, ja. Und das Rätsel ist dann quasi, dass sie es am Ende lösen oder dass sie es noch dass sie in der Zwischenzeit über das Rätsel nachdenken bis zum nächsten Treffen.
Dass sie drüber nachdenken. Ich lasse meine Charaktere gerne am Ende, also wenn möglich, versuche ich immer die letzten Momente der Session eine NPC-Interaktion zu haben. Und dann lasse ich halt einfach Sprüche fallen, die halt die Charaktere in eine gewisse Richtung locken. Zum Beispiel gibt es ja in Curse of Strahd einen Charakter, der Rectavio, der beziehungsweise Van Richten, der so tut, als wäre er ein Zirkusdirektor.
Genau.
Und bei mir hat er halt ein paar Mal am Ende der Session, weil sie sehr oft mit ihm geredet haben, die Fassade ein bisschen fallen lassen. Dass er dann immer sagt, ja, ich bin seit Monaten in der Stadt, ich versuche meinen Zirkus aufzubauen, einen Baden wie dich könnte ich sehr gut gebrauchen. Und dann, während des Gesprächs, sagt er so, er. Zirkus? Oh, ja, natürlich, ich habe einen Zirkus. Selbstverständlich.
Okay, dass man es halt andeutet,
Genau.
damit die Charaktere oder beziehungsweise die Spielenden überhaupt darauf kommen, dass sie das mal hinterfragen.
Genau so. Ansonsten
Das sind sozusagen.
also.
Red einfach weiter, ja.
Okay. Ansonsten Veränderungen, die ich noch eingebaut habe, waren, es gibt ja den bösen Sohn des Barons, der ja auch Schuld für zwei Morde in der Stadt ist. Und bei mir ist er deutlich jünger und eher ein verlorenes Schaf als ein, ja, ruiniertes Kind, als ein ruinierter Jugendlicher.
Also sozusagen, es gibt noch eine Chance auf
Besserung,
Wiedergutmachung,
genau.
ein Redemption-Arc.
Ja, bei mir hat er die Leute trotzdem mit Absicht getötet, aber auch weil er nicht ganz verstanden hat, wie schlimm der Tod ist und dass der Tod wirklich endgültig ist.
Okay, du bist also dabei, den Curse of Strahd etwas zu ja, zu modifizieren, genau.
Ich finde es halt wichtig, dass man die Kampagne auf seine Spieler aufbaut. Und jetzt, ich hatte ja schon von dem einen Spieler erzählt, der die wahre Liebe sucht. Ansonsten habe ich noch einen Spieler, der halt einfach keinen Vater hatte. Also einen Charakter, dessen Charakter keinen Vater hatte.
Ja, natürlich.
Und jetzt ist er zwar ein junger Erwachsener, aber er möchte halt irgendwann ein Vater sein, der das besser macht. Und deshalb habe ich Viktor zu einem Kind gemacht, bei dem er seine Vaterfähigkeiten etwas trainieren kann.
Ja, im Grunde die Charakterideen oder den Hintergrund verknüpfen mit Elementen der Geschichte. Das ist
Genau.
sozusagen auch dein Spieler, einer deiner Spielleitungstipps.
Auf jeden Fall. Das sorgt dafür, dass die Spieler viel mehr immersiver in der Story drin sind, dass sie sich mehr darum kümmern, weil ihre eigenen Charaktere ja jetzt involviert sind.
Ja, weil die Motivation der Charaktere auch geweckt wird.
Genau.
Ja. Gab es schon mal Elemente, wo das eine ganz oder schon mal Spiele, Spielabende, Spielsessions, wo das in eine ganz andere Richtung ging als gedacht?
Oh ja, da war ich selber nur Spieler. Aber da hatten wir einen anderen Spieler, der auf Mission gegangen ist, weil sein Dorf von einer Krankheit befallen wurde. Und dann hatte der Dungeon Master es halt so eingebaut, dass wir in dieses Dorf kommen und dann sehen, dass alle Leute in diesem Dorf Leichen sind, auf denen Pilze wandern und die Pilze sie mind-controllen.
Okay.
Und der Dungeon Master hatte dann halt erwartet, dass wir mit den Pilzen interagieren, herausfinden, dass sie gar nicht böse sind und dass sie nur überleben wollten und unter der Forderung, dass wir ihnen neue Hosts bringen, das Dorf freilassen. Der Spieler aber ist dann ein wenig nett ausgerastet, sagen wir mal so, und ist davongelaufen und dann hat er gesagt, ihm gefällt der Teil der Geschichte nicht und dann hat er halt auch nicht mehr wirklich mitgespielt.
Oh, okay. Na ja, gut, damit muss man dann halt auch irgendwie, das kann halt auch irgendwie immer mal passieren. Und da muss man dann schauen, wie man das dann
Ja, er kam auch später mit einem
nochmal
neuen Charakter
zusammenführt.
wieder, aber
Ach, okay.
ja.
Dann war sozusagen alles wieder gut. Also
Ja,
hoffe ich
natürlich.
zumindest.
Wir haben es dann noch geklärt gekriegt, aber es lief halt trotzdem anders, als vom Dungeon Master erwartet in dem Moment.
Na ja, gut, das ist ja aber auch oft der Fall bei gerade, das ist, finde ich, auch so einer, dass der Kernelemente von Rollenspielen, dass es oft so eine ganz andere Richtung dann nimmt, als es irgendwie geplant ist oder so.
Natürlich, ja.
Wenn du spielleitest, machst du auch selber Illustrationen von den Nichtspielercharakteren?
Wenn sie wichtig sind, ja. Deshalb wissen meine Charaktere auch sofort, mit welchen NPCs, also meine Spieler wissen sofort, mit welchen NPCs sie länger reden müssen. Sie meinen Zeichenstil halt besser erkennen können.
Ah
Was ich
ja.
aber sehr gerne mag, ist, die Monster zu illustrieren. Ich bin darin noch nicht so gut, aber bei den Todessünden habe ich es zum Beispiel so gemacht, dass Wrath ein Eisriese war, der mehrere Masken hatte. Und dazu habe ich halt dann mir Referenzen genommen und das hat sehr viel Spaß gemacht.
Sozusagen die vielen Masken des Zorns oder so.
Genau. Wo
Ah
es
ja.
halt sozusagen am Anfang eine wutentbrannte Laune ist und dann im Endeffekt zu kalkulierendem Hass wurde.
Ah, okay. Gibt es weitere Kampagnen oder Abenteuer, die du planst zu spielen?
Auf jeden Fall werde ich demnächst das, was wir vorhin besprochen haben, Into the Witchlight spielen. Da muss ich noch gucken, das mache ich wahrscheinlich, sobald Curse of Strahd zu Ende ist. Die beiden Kampagnen, ich habe halt die eine Kampagne, die ich in Person spiele, mit den Leuten, die bei mir in der Nähe wohnen, und die ältere mit den Leuten aus meiner Heimatstadt, die ich dann online spiele.
Ah ja.
Ansonsten habe ich auch noch das Eberron-Buch bei mir rumstehen. Ich weiß nicht, ob mir das Campaign-Setting an sich gefällt, aber vielleicht spiele ich die auch nochmal.
Ja, das ist so, da hast du auf jeden Fall nochmal einiges an Auswahl.
Genau.
Ja, und hast du schon Warforged illustriert für Eberron?
Nein, noch nicht. Roboter sind mir noch etwas zu gruselig und zu technisch. Daran werde ich mich auch noch antrauen. Aber am liebsten male ich halt wirklich eher menschliche Kreaturen mit Twists, wie zum Beispiel mit Geweihen oder mit Flügeln.
Ja, genau. Halt die bekannten, die erwähnten Harpyien und
Genau.
Minotauren zum Beispiel. Genau. Ja, ist die Kommission, die du machst, geht das, erbietest du quasi mehr oder weniger alles an? Wahrscheinlich nicht. Also bietest du halt vor allem die Charakterdesigns von Human, also von diesen üblichen Fantasy-Charakteren an, oder wenn jetzt jemand sagen würde, mach mir mal einen Raumfahrer oder eine Astronautin oder irgendwie einen Noir-Detektiv, würdest du sagen, das ist auch was, was du machen würdest, oder ist es halt einfach nicht deine Richtung, dein Genre?
Noir-Detektiv würde ich noch machen. Sowas mag ich auch ganz gerne in Richtung Dark Academia zu zeichnen. Sci-Fi habe ich mich jetzt die letzten Jahre ein bisschen mit versucht, weil ich ja auch sehr gerne OCs male. Und dann einfach teilweise, wenn solche Themen aufkommen, halt auch bei Original-Charakteren von Freunden. Muss ich aber sagen, bin ich nicht so der Fan von. Einfach weil ich mir die Sachen dort oft zu detailliert sind und ich da zu wenig References zu finde an vielen Stellen. Aber ansonsten würde ich alles machen und mich sozusagen alles reintrauen.
Hm?
Nur bei tierischen Charakteren, wenn es zu animalisch wird, sage ich lieber gerne, dass man sich an einen Künstler wenden sollte, der da mehr Erfahrung hat, da ich mit, also kompletter Tieranatomie noch nicht ganz vertraut bin. Katzen oder so kriege ich noch hin, aber wenn ich dann jetzt Katzenmenschen malen soll, ist das dann ein wenig schwer für mich.
Okay, oder Hunde.
Ja, genau.
Okay.
Hunde habe ich jetzt auch noch nie gemalt, glaube ich.
Gibt es irgendwen von D&D-Illustratoren oder Illustratorinnen oder generell Rollenspiel Illustration, jemanden, von dem du sagst, der oder die, es ist ja so ein bisschen ein Vorbild?
Direkte Rollenspiel-Illustrationen nicht unbedingt. Ich habe zwei, die in die Richtung gehen, die ich sehr, sehr gerne mag. Die erste ist RB Illustration. Und bei der zweiten habe ich den Namen gerade leider nicht parat.
Okay.
Aber ansonsten Künstler wie zum Beispiel, also befreundete Künstler jetzt auch wie Yumius Doodles oder zum Beispiel Jazzra malen auch öfter mal ihre D&D-Charaktere und die finde ich auch sehr toll.
Ah ja, da können wir vielleicht auch einfach die Links zu den Profilen vielleicht nochmal in die Shownotes packen oder sowas, das wäre dann, glaube ich, ganz sinnvoll. Dann können sich alle, die jetzt zuhören, da auch noch mal selber einen Eindruck verschaffen. Genau, wenn du deinen Stil mit drei Worten beschreiben könntest, wie würdest du den nennen?
Das habe ich meine Mitbewohnerin gestern gefragt, das ist witzig.
Ah, okay.
Und sie sagt Fantasy-Buch-Illustration. Ich male halt oft ein bisschen eher malerischer, illustrativer, mit sehr viel Rendering und auch ein bisschen weniger clean. Und sie meinte halt, das könnte auf dem Cover von irgendeinem Fantasy-Buch sein. Deshalb würde ich, glaube ich, bei dem bleiben. Also, Skill-Level habe ich, glaube ich, noch nicht ganz erreicht, aber in die Richtung gehe ich auf jeden Fall.
Na gut, aber Hauptsache aufs Cover. ansonsten bist du jemand, der komplett digital zeichnet oder zeichnest du auch manchmal mit Stift und Papier?
Ich habe früher sehr, sehr viel Aquarell gemalt, eigentlich fast ausschließlich. Das mache ich immer noch sehr gerne heutzutage, auch wenn es seltener geworden ist. Und aufgrund meines Studiums muss ich halt einfach viel öfter digital malen. Und wenn man halt dann auch das meiste Geld da investiert hat, ist es halt einfach leichter, dort zu bleiben. Ich mache aber auch ein bisschen Journaling nebenbei als Hobby, deshalb da kommen dann auch kleine Doodles von mir rein.
Doodelst du dann auch, wenn du in deiner Rollenspielrunde sitzt und jetzt gerade nicht spielleitest?
Ich doodle vor allem auch, wenn ich spielleite. Ich bin einer der Menschen, die während sie redet immer irgendwas machen muss. Ich muss auch gestehen, ich schneide gerade die ganze Zeit nebenbei Sticker.
Okay, man hört es zum Glück nicht, insofern go for it.
Danke sehr. Ich kann mich dann einfach besser konzentrieren, wenn meine Hände irgendwas machen. Und das geht mehreren in meiner Gruppe so, dementsprechend ist das auch für alle okay.
Ja, klar. Okay, ja prima. Dann würde ich mal sagen, ich habe alle Fragen gestellt. Gibt es etwas, was du auf jeden Fall noch sagen möchtest?
Ich glaube, ich würde einfach nur allen Leuten raten, die halt gerne mal ihren D&D-Charakter zeichnen möchten, aber gerade glauben, sie können es noch nicht oder sind noch nicht gut genug, macht weiter, irgendwann werdet ihr gut genug sein. Und wenn D&D eine Quelle der Inspiration für euch ist, dann schöpft diese Quelle leer.
Sehr schön, sehr ermutigend. Ja, dann vielen Dank, Christi, dass du hier warst. Genau, man findet dich bei Instagram unter witchcard, also witch wie Hexe, dann K-A-A-R-T.
Vielen Dank für die Einladung und wunderschönen Abend noch.
Jo, danke, dann bis denn.